Meine Zeit steht in deinen Händen. Mit einem Wort aus Psalm 31 darf ich euch heute zum Gottesdienst am Altjahresabend ganz herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Ich wünsche euch allen Gottes Segen für das neue Jahr. Abzukündigen ist noch, wir laden ein zu den Andachten am morgigen Sonntag, dem Neujahrstag, in Breitscheid um 17.30 Uhr. Und in Medenbach um 19 Uhr. Dann habe ich noch einen Termin zum Vormerken. Wir weisen hin auf die Allianz Gebetswoche in der Woche zwischen dem 8. und 15. Januar. Wer da gern mitgehen will, nehme sich bitte eines der ausliegenden Materialhefte der Evangelischen Allianz mit. Die liegen draußen auf dem kleinen Tisch. Vorankündigung für Gemeindeversammlungen, ganz wichtig. In Breitscheid am Sonntag, den 22.01. und in Medenbach am Sonntag, den 29.01. Ich nehme an, jeweils nach dem Gottesdienst. Gut, das wird dann nochmal angekündigt. Der Kirchenvorstand möchte mit euch in der Gemeinde ins Gespräch kommen über die Konsequenzen der Einrichtungen von kirchlichen Nachbarschaftsräumen. Es wäre gut, wenn viele bei der Gemeindeversammlung dabei sein werden. Und wir werden ja noch mehr dazu einladen. Die Kollekte des ersten Weihnachtstages für die eigene Gemeinde betrug 127 Euro. Ganz herzlichen Dank dafür. Gott segne die Gebenden und die Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für den CVJM in Medenbach bestimmt. Dann nochmal, der CVJM sammelt am 7.1. die Weihnachtsbäume schon wieder ein. Alles geht vorüber. Am 7.1. morgens wie gewohnt gegen eine kleine Spende werden die Weihnachtsbäume wieder eingesammelt. Nun lasst uns Lied Nummer 58, 1 bis 3 und 9 bis 11 zusammen singen.
Es ist gar kein christlicher Feiertag, sondern eine ganz weltliche Jahreswende, die wir begehen. Und dennoch natürlich ein Anlass, um als Christinnen und Christen innezuhalten und auf Gottes Wort zu hören. Wir tun das im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Psalm 121, den wir unter der Nummer 749 finden, das ist der sogenannte Reisepsalm, und das ist ja gut ausgedacht, diesen Reisepsalm zum Anlass zu nehmen an diesem Abend. Wie immer beginne ich und bitte euch als Gemeinde, die eingerückten Sätze zu sprechen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Dass dich des Nachts die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Lasst uns diesen Herrn anbeten und das Lied Laudate Omnes Gentes anstimmen.
Laudate Omnes Gentes.
Beten und bekennen. Wir holen uns überall her Hilfe. Vom Pflegedienst, vom Notfallbereitschaftsdienst der Apotheken und Ärzte, vom Pannenabschleppdienst, aber auch von allen möglichen Dienstleistern, angefangen in Ämtern und Behörden, über Post- und Paketdienste bis hin zu Schlüsseldiensten. Ja, wir selbst sind oft bereit, anderen zu helfen und ihnen zu Diensten zu sein. Aber wenn es um unsere Seele geht, dann legen wir eine seltsame Scheu ein, uns helfen zu lassen. Du, Herr des Himmels und der Erde, hast deine Herrlichkeit drangegeben, wurdest für uns ein Knecht, ein Diener, du hast viel mehr im Blick als unsere zeitlich begrenzten Notlagen. Du hast unseren Weg ins ewige Leben geplant. Du hast unsere Not gewendet, als wir sie selbst noch gar nicht erkannten. Dass wir nicht stolpern und straucheln auf dem Weg ins ewige Leben, dafür stehst du ein. Du schläfst weder Tag noch Nacht. Um auf unser Flehen zu reagieren, wenn wir umkehren und deine Vergebung erbitten. Wir bekennen dir unsere Umwege, die wir 2022 genommen haben. Bring uns wieder zurecht. Kyrie eleison.
Thank you.
Jesus sagt, jeder, die und der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn oder eine Tochter dagegen für immer. Nur wenn der Sohn Gottes euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Lasst uns Gott ehren.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Ewigkeit, den Menschen ein Wohlgefallen.
Jesus, wir suchen uns Freiheit im Leben und tatsächlich geraten wir in zahlreiche Abhängigkeiten. Dein göttliches Wort befreit uns von unserem menschlichen Wahn und bringt uns zurecht. Gib uns Ohren, die hören. Amen. Jetzt hören wir die Lesung und diejenigen, denen das möglich ist, die bitte ich aufzustehen.
Aus Hoffnung für alle, Jesaja 30, die Verse 15 bis 17. So spricht der Herr, der heilige Gott Israels. Kehrt doch um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir und habt Geduld, dann seid ihr stark. Doch das wollt ihr nicht. Stattdessen prahlt ihr: Wir haben gute Pferde, auf ihnen jagen wir, so schnell wie der Wind davon. Jawohl, ihr werdet davonjagen, auf der Flucht vor euren Feinden. Selbst wenn ihr noch so schnell rennt, eure Verfolger bleiben euch auf den Fersen. Ein einziger von ihnen schlägt 1000 von euch in die Flucht. Und wenn nur 5 euch angreifen, dann lauft ihr alle schon davon. Zuletzt bleibt nur ein kleines Häufchen von euch übrig, einsam und verlassen, wie eine Fahnenstange auf der Bergspitze. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Hier in diesem Text kommt es ja auch in den Psalmen oft vor, dass von unseren Feinden die Rede ist und dann denkt man immer, das betrifft mich ja gar nicht so sehr, hab doch keine Feinde. Aber wenn wir uns klar machen, wie oft eine Not in unserem Leben uns wie ein Feind anspringt oder bestimmte Situationen uns sehr, sehr in die Enge treiben, dann wird es sehr anschaulich wieder, was die Bibel da sagt. Und ja, vor mancher Not, die wir haben, da jagen wir davon und dann werden wir trotzdem eingeholt. Jetzt bekennen wir unseren Glauben und sprechen gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen jetzt das Weihnachtslied, die Nummer 34, und lassen das Halleluja, das am Anfang steht, einfach weg. Ein ganz wunderbares Kapitel aus dem Römerbrief, das Kapitel 8, ist uns heute in einem Ausschnitt als Text vorgegeben zu diesem Altjahrsabend. Ich lese ab dem Satz 31 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Der Apostel Paulus schreibt: Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann mit ihm, seinem Sohn, nicht auch alles andere schenken? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrung? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit dem allen müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Mächte, weder Hohes noch Tiefe, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, das 8. Kapitel im Römerbrief ist ein so wichtiges Kapitel für unser Leben. Bitte seht mir nach, dass ich diese Worte des Apostel Paulus, diese wichtige Nachricht für unser Glaubensleben, nicht am letzten Tag des Jahres 2022 verankere. Ich will jetzt keinen Jahresrückblick halten, wie auch immer geartet er sein mag. Sowas schaut man sich ja im Fernsehen an, hört es am Radio. Aber nein, es tut nicht wirklich Not. Wirklich notwendig ist es in der Zeit, die wir durchschreiten, fest mit Jesus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Denn die Zeitumstände und die Entwicklung der äußeren Bedingungen unseres Lebens sind durchaus dazu geeignet, uns von unserem Retter wegzuziehen. Wir aber wollen zu ihm hin. Jesus ist das Ziel unseres Lebens und unseres Denkens. Und wenn uns das entfällt, dann brauchen wir den Bruder und die Schwester, die uns an der Hand nehmen und uns freundlich wieder mitziehen zu Jesus. Für einen solchen Bruderdienst eignet sich Römer 8 ganz wunderbar. Ich gehe den eben verlesenen Abschnitt noch einmal Satz für Satz durch und halte jeweils mit euch einen Moment an, um zu verstehen, was der Apostel uns da sagt. So lasen wir, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen geführt haben. Das ist immer das Problem, wenn man einen Abschnitt aus der Bibel, eine Perikope zum Predigtext macht. Da fehlt einem so viel von davor und oft auch von danach. Dann ist das so rausgeschnitten. Und hier fängt der Apostel ja nun gerade damit an, dass er sagt, nachdem wir uns das alles vor Augen geführt haben, was denn, möchte man da fragen und sollte man auch fragen, was hat er denn gerade gesagt? Was ganz Wunderbares. Paulus hat entwickelt die Phasen, die Gott für uns eingeleitet hat, damit wir ganz zu ihm gehören können. Und er zählt 7 dieser Phasen auf. Erstens, Gott erkannte uns im Voraus, will sagen, Gott hat dich und mich schon lange, lange vorher gekannt, bevor wir in diese Welt gekommen sind. Und er erkannte uns, heißt, er hat uns angeschaut und für sich als Eigentum gesehen. Das Zweite, Gott hat uns erwählt. Er hat uns ausgewählt, erwählt zu seinem Eigentum. Das dritte, Gott hat uns vorherbestimmt. Das ist etwas, was wir Menschen immer so gar nicht verstehen, weil wenn wir etwas über Vorherbestimmung sagen, sind wir immer in unserem Denken gefangen und sagen nun, ja, wenn es vorherbestimmt ist, dass ich Christin oder Christ werde, dann kann ich daran nichts machen. Und wenn es vorherbestimmt ist, dass ich das nicht werde, dann kann ich ja auch nichts daran ändern. Aber so ist das nicht. Es ist aus Gottes Sicht gesehen. Du als Mensch bleibst voll Herrin und Herr deiner Entscheidung. Es ist nur so, dass Gott es schon im Vorhinein weiß, wie du dich entscheiden wirst. Das ist etwas, was man bedenken muss. Solche Aussagen sind aus Gottes Sicht getroffen. Aber wie wunderbar, wenn du weißt, dass du zu Gott gehörst. Er wusste es auch schon lange. Diese drei Phasen sind vor Ewigkeiten geschehen. Die nächsten vier Phasen sind in Zeit und Raum. Das heißt, sie haben mit uns in unserem Leben zu tun. Gott hat uns berufen. Das ist die vierte Phase. Und die fünfte Phase, Gott hat uns errettet. Achtet auf diesen kleinen Unterschied. Wir sind berufen zur Errettung. Gott hat uns berufen, bevor wir errettet wurden. Das heißt, als wir noch Sünder waren, als wir noch gar nicht bei Gott waren, da hat er uns berufen und dann hat er uns errettet. Diese Errettung geschieht aus deiner und meiner Sicht in dem Moment, wo du verstehst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Das ist der Moment, wo du errettet wirst. Und das manifestiert sich dann in deiner Taufe. Wenn du als kleines Kind getauft wurdest, so wie ich, dann mach es ruhig trotzdem an deiner Taufe fest. Auch da wird wieder so deutlich, Gott hat es vorher schon gesehen. Und es ist vielleicht gerade ein gutes Bild, die Taufe, weil es gibt so viele Menschen, die sind getauft, aber sie nehmen dieses Geschenk in ihrem Leben nie in die Hand. Dann werden sie auch nicht errettet. Die Taufe ist ein wunderbares Geschenk, aber ich muss sie auspacken, sonst nutzt sie mir nichts. Sechstes, Gott hat uns gerechtfertigt. Das geschieht durch Jesus Sterben am Kreuz und dein dich hinter Jesus stellen. Und das siebte, Gott hat uns verherrlicht. Das ist etwas, in diesem Prozess bist du gerade, bin ich gerade. Verherrlicht zu werden bedeutet, Stück um Stück in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt zu werden. Die Konfirmanden sind da gerade eingestiegen und werden lernen, dass das wirklich nur ein Anfang ist, dass auch ihre Eltern und Großeltern, so sie denn Jesus Christus nachfolgen, in einem Prozess sind. Man wird nicht konfirmiert und hat's, sondern das ist ein Weg, den man geht. Die Konfirmandenzeit ist der Beginn, um da hineinzukommen. Aber wer glaubt, ich bin konfirmiert, ich kann alles, hat noch gar nicht verstanden, dass wir unterwegs sind, immer ähnlicher zu werden zu Jesus. Und wenn ich mich anschaue, weiß ich, wie viel Arbeit da noch dran ist. Wenn wir also diesen Plan, von dem der Apostel hier gesprochen hat, den ich jetzt kurz zusammenfasse und den er ja entfaltet in den ersten 8 Kapiteln, wenn man den gelesen hat und verstanden hat und angenommen hat. Dann kommt dieser Nachsatz im Satz 31 ganz logisch und konsequent rüber. Dann kann man dem Apostel nur zustimmen, Gott ist für uns. Das wird daraus deutlich. Gott ist ganz und gar für uns. Er ist nicht gegen uns, er ist für uns. Das wird aus all dem deutlich. Und das entfaltet jetzt Paulus noch ein wenig. Er stellt die Nachfrage, wer kann dann gegen uns sein oder wer kann uns denn eigentlich noch etwas anhaben? Und die Frage ist nicht rein rhetorisch. auch wenn es tatsächlich so ist, dass uns niemand etwas anhaben kann. Aber gefühlt haben wir immer wieder das Gefühl, uns kann so viel anhaben, uns kann so viel umwerfen. Jemand hat einmal gesagt, du und Gott, einer und Gott, eine und Gott, das ist eine Mehrheit. Egal wie viele gegen dich sind, egal wie viele dir widerstehen, wenn Gott auf deiner Seite ist, bist du bei der Mehrheit. Wenn du im Dunkeln sitzt, dann schau auf das Kreuz Jesu und sage dir, das ist das Ausmaß der Liebe Gottes für mich. Gott hat nicht gezögert, seinen Sohn für mich ins Sterben zu schicken. So sehr liebt er mich. Vielleicht verstehe ich nicht, warum dieses oder jenes gerade in meinem Leben abgeht. Aber das ist sicher, dass Gott sich mir gegenüber total verpflichtet hat. Sobald Gott dich als sein Kind angenommen hat, fühlt er sich dir lebenslang verpflichtet. Du als Gottes Tochter und du als Gottes Sohn, das klingt toll, gell? Du bist geliebtes Kind Gottes und mit Gott zusammen immer in der Mehrheit, egal was da dich anläuft und bedrängt. Paulus schreibt, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Wo wird Gottes Geschenk deutlich? Am Kreuz von Golgatha. Dort erfüllt sich die Mission Jesu. Dort wird der Tod und seine Mächte für immer besiegt. Wenn du im Dunkeln bist, wenn du von Zweifeln gepackt wirst, wenn du in Angst und Nöten steckst, dann fliehe zum Boden des Kreuzes, zum Fuß des Kreuzes. Warum? Weil du dort auf unbesiegbarem Boden stehst. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt dich ja für gerecht. Das ist ein Gerichtsbild. Wer immer dich anklagt und sei es dein eigenes Gewissen, keine Chance. Wenn Gott dich gerecht gesprochen hat, hat das keine Bedeutung. Ist da noch jemand, der dich verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für dich gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Der Apostel kommt mit diesen Sätzen noch einmal auf den Beginn in seinem 8. Kapitel zurück, wo er nämlich gefragt hat, müssen wir denn nun damit rechnen, verurteilt zu werden? Und er antwortet darauf, nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Wir dürfen darauf vertrauen. Wie oft wir auch angeklagt werden, Gott hat uns davor bewahrt, verurteilt zu werden. Denn die Verurteilung geschah am Kreuz von Golgatha. Für wen war das Kreuz? Für wen war das Kreuz auf Golgatha? Für Barabbas, für den Verbrecher. Wer ist am Kreuz von Golgatha gestorben? Jesus, der Gerechte. stellvertretend für den Verbrecher, für den Mörder, für dich und für mich. Er ist selbst für einen Mörder gestorben. Das sollten wir bedenken. Das Kreuz war für dich und mich aufgerichtet. Aber Jesus ist für dich und mich an dieses Kreuz gegangen. So sind wir frei. Uns kann dieselbe Verurteilung nicht nochmal treffen, weil dafür ist schon gebüßt. Unser Tod ist schon erlitten. Derek Prince hat darauf hingewiesen, dass der Satan, der Durcheinanderwerfer, es immer wieder versucht, uns Schuldgefühle aufzuzwingen. Und er sagt, es ist ein ganz großer Unterschied zwischen Schuldgefühlen und der Erkenntnis von Sünde. Der Heilige Geist macht uns niemals Schuldgefühle, sondern er lässt uns Sünde erkennen und zeigt uns, wie sie zu überwinden ist. Das macht Gott. Wir werden schuldig in unserem Leben. Wir geraten in Sünde. Aber der Heilige Geist überführt uns dessen und nicht damit, dass er uns Schuldgefühle macht, uns schuldig spricht, sondern uns zeigt hier, das bringe in Ordnung. Wo bringe ich es denn in Ordnung? Am Kreuz von Golgatha. Dort muss ich es hintragen. Ich muss bekennen, dass es meine Schuld vor Gott war, was immer es sei. Und dann ist es aber auch erledigt, wenn du es bekannt hast. Es kann gut sein, dass da noch was in Ordnung zu bringen ist, je nachdem, worum es sich handelt. Aber so ist der Heilige Geist, so handelt Gott. Es ist befreiend, es ist nicht niederdrückend. Achtet darauf, immer wenn ihr in Schuldgefühle verstrickt werdet, wenn das so grau und undurchsichtig und niederpressend wird, das ist nicht Gott. Das ist der Durcheinanderwerfer. Der spielt so gerne damit, dass er so gottähnlich handelt. Aber wer es durchschaut, wer sich's zeigen lässt, weiß, boah, weg von mir, lass das. Denn der gekreuzigte, gestorbene und auferstandene Jesus Christus, der sitzt an Gottes rechter Seite. Wenn du zu ihm fliehst, was macht Jesus an Gottes Seite? Das ist die Majestät. Gott ist die Majestät. Was macht Jesus da? Er tritt für dich ein. Tag und Nacht tritt er für dich ein. Das ist so wunderbar. Alles, was ich vermurkst habe im Jahr 2022, ja auf meinem ganzen bisherigen Lebensweg, ich kann es am Kreuz ablegen. Hier ist Freiheit für mich als Sünder. Hier ist Sieg über allen Schmerz und über alle Not. Ich kann so vieles nicht mehr rückgängig machen, aber ich kann Frieden gewinnen mit Gott und dadurch mit mir und dadurch auch mit dem Menschen oder den Menschen, die möglicherweise betroffen sind. Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Und jetzt zählt der Apostel auf: Notfall, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, und sagt bestürzenderweise, wir müssen damit rechnen. Wir müssen damit rechnen. Es ist eine ernste Aufzählung, kein so lalalü, so ein bisschen, no, spielen wir mal mit ein paar schlimmen Begriffen. Nein, wir haben damit zu rechnen, bitte. Paulus zählt eine Liste von Dingen auf, die uns nämlich von Jesus trennen wollen. Und du kannst einfügen deine Krankheit, deine Familiensituation, deine Arbeitssituation, deine Ängste und Nöte, all das ist eingeschlossen. In keiner dieser Situationen wirst du von Jesus getrennt sein. Du bildest eine Einheit mit Jesus und damit bist du in Einheit mit dem Sieger. Gut zu wissen, Gut festzuhalten. Haltet das Gut fest. Lasst es euch nicht aus der Hand nehmen, durch nichts und niemand. Im Satz 36 zitiert Paulus den Psalm 44. Das ist ein dunkler Psalm. Da sind die Todesbedrohungen der Leute Gottes aufgeführt. 350 Millionen Christinnen und Christen stehen täglich in Lebensgefahr auf dieser Erde. In Afghanistan, in Nordnigeria, in der Demokratischen Republik Kongo und in vielen, vielen anderen Ländern dieser Erde ist das Tageswahrheit. Und ungefähr 1000 unserer Schwestern und Brüder, wahrscheinlich sogar mehr, kommen jeden Tag ums Leben, um ihres Glaubens an Jesu Christi willen. Diese Bedrohung wird nicht weniger werden. Sie nimmt seit Jahren kontinuierlich zu. Und ich persönlich glaube, dass auch Europa davon nicht ausgeschlossen bleiben wird. Und doch, fährt Paulus fort, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Was sagt das? Das heißt, der Einsatz unseres Lebens für die Verbindung mit Jesus Christus mag wirklich hoch werden, mag uns das Leben kosten, aber der Sieg bringt uns mehr Gewinn, als wir eingesetzt haben. Das ist die Zusage. Größer als dein Leben auf dieser Erde, was schon großartig ist, wird das Leben sein, das Gott für dich bereithält. Nur wenn ich so denke, kann ich ahnen, wie unsere Geschwister in der Verfolgung in diesen Nöten überleben können. Wenn ich mein Leben für Jesus lassen muss, bekomme ich dafür das Leben in seiner Herrlichkeit. Das ist ein unermessliches Meer, das kann gar keiner beschreiben. Und wenn ich ein Leben in Leid und Not und Krankheit erfahren muss, bekomme ich, wenn ich darin mit Jesus verbunden bleibe, die ganze Fülle seiner Herrlichkeit. Nein, es ist keine Vertröstung, sondern eine Verheißung. Das ist nichts, wovon die Kirche spricht, sondern was Gott dir zusagt, was in seiner heiligen Schrift steht. Lasst es euch durch nichts klein machen. Das ist nämlich auch so ein Spiel des Teufels, uns Dinge, die wirklich wichtig sind, klein zu machen. Lasst es nicht zu. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung. Hey Leute, das ist ausgelotet in jede Richtung, in die sichtbare und unsichtbare Welt, in die Tiefen und Abgründen des menschlichen Grauens. Alles das kann uns nicht trennen von der Liebe, die uns geschenkt ist in Jesus Christus. Nicht die wir machen. Nicht die wir uns erworben haben, nicht für die wir gekämpft haben, sondern die uns geschenkt ist. Der Apostel Paulus spricht hier von einer ewigen und untrennbaren Einheit. Ich möchte in dieser Einheit mit Jesus noch tiefer hineinwachsen. Ja, ich möchte wachsen. Ich möchte nicht stehen bleiben, wo ich heute Abend bin. Ich möchte täglich weiter wachsen. Ich möchte, dass nichts größer ist für mich als das Leben, das ich mit und durch und in Jesus habe. Und ich wünsche mir, in einer Gemeinde zu leben und zu dienen, wo Menschen das auch als erstes Anliegen haben, mit Jesus Christus verbunden zu sein. Amen. singen wir das Lied 406. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Ich weiß nicht, warum wir Christinnen und Christen so über die Zeit verlernt haben, uns gegenseitig zu stärken in unserem Glauben. Es ist ja immer so ein Gefühl, wenn ich irgendwas in meiner persönlichen Bibellese verstanden habe, darüber werde ich nicht sprechen, denn halten mich alle für besonders fromm. Oder aber wenn ich eine Frage habe, das kann ich doch nicht sagen, da denken alle, warum fragt der denn sowas, das muss man doch wissen. Nein, wir dürfen darüber sprechen, wir dürfen uns ermutigen, wir dürfen uns gegenseitig im Namen Jesu segnen und helfen zum Glauben. Es ist vielleicht am Anfang etwas ungewohnt und schwierig, aber wenn man es begonnen hat, ist es ganz einfach und wunderbar. Schaut in Apostelgeschichte 2 und seht euch an, da haben die Christinnen und Christen das immer so gemacht. Und es war eine große Freude unter ihnen. Wollt ihr keine Freude haben? Wir wollen jetzt Fürbitte halten und ich bitte euch, Ich komme 3 oder 4 Mal an diesen Punkt, wo ich sage, wir rufen zu dir, dass ihr dann mit einstimmt, Herr, erbarme dich. Ewiger Gott, aus deinen Händen empfangen wir unseren Atem, unsere Zeit, unser Leben. Aus deinen Händen empfangen wir unsere Liebsten, unser Lachen, unsere Liebe. In deine Hände legen wir dieses Jahr zurück, mit allem, was uns den Atem nahm, was unsere Tage verdunkelte, was uns am Leben verzweifeln ließ. In deine Hände legen wir dieses Jahr zurück mit allem, was uns hoffen ließ, was uns lachen machte, was unsere Liebe bestärkte. Herr, segne uns. In deine Hände legen wir die Trauer in dieser Welt, die Trauer um die im Krieg Getöteten, die Trauer um die von gewalttätigen Menschen und Regierenden Ermordeten, die Trauer um die, denen das Leben unerträglich wurde, und die Trauer um unsere Verstorbenen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. In deine Hände legen wir die Angst dieser Welt, die Angst vor Entmündigung, die Angst vor neuen Katastrophen, die Angst vor Krieg und Gewalt und vor tödlichen Krankheiten, die Angst um unsere Kinder. Komm, du Trost der ganzen Welt, wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. In deine Hände legen wir die Menschen, die uns eine Last sind, die uns bedrohen, die an uns schuldig wurden, an denen wir schuldig geworden sind. Heile du schlimmen Schaden, wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Aus deinen Händen nehmen wir die Hoffnung für diese Welt, die Hoffnung auf Frieden, dass er in uns beginnt, die Hoffnung auf Brot für die Hungernden, du öffnest uns die Hände zum Teilen. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Und nun beten wir noch einen Moment in der Stille unser ganz persönliches Gebet. Und schließen gemeinsam mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
hinein in diesen Abend und hinein in diese Nacht und in ein neues Jahr mit dem Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.